Rasant, feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüstewelle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
Ja, damit willkommen zum Femrasant. Heute an den Mikros für euch sind
Damaris
und Sulwei. Und wir haben einen Gast für euch. Und da haben wir Horatio da, der Drag King ist. Ja, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist als Horatio Belverde und vielleicht auch, wer du privat so bist, wenn du nicht auftrittst?
Ja, genau. Also ich bin Horatio Belvedere, ist der Nachname eigentlich.
Okay, ja.
Kein Stress. Genau, und ich bin ein Drag King und bin jetzt seit, knapp 2 Jahren in Drag, stehe ich auf der Bühne. Also so wirklich aktiv angefangen zu performen und wirklich viel zu machen, habe ich vor etwas über einem Jahr. Und ja, ich bin da momentan ja fast deutschlandweit unterwegs und mache entweder klassische Drag-Shows, aber in letzter Zeit freue ich mich natürlich auch mehr, ich sag mal, politische Arbeit zu machen, eben durch Vorträge und Workshops und Aufklärung und so weiter. Und das macht mir sehr viel Spaß und das ist natürlich auch sehr wichtig.
Wie bist du dann so vor 2 Jahren oder so dann zum Drag King geworden? Gab es da irgendwie einen Moment, was hat dich dazu gebracht?
Das war tatsächlich extrem spontan. Ich war damals auf einem queeren Workshop-Wochenende und habe mit einer gemeinsamen Freundin, da gab es dann damals so einen bunten Abend, wo alle möglichen Menschen alles Mögliche aufführen konnten und habe dann damals spontan mit einer Freundin zusammen beschlossen, ey, lass mal Drag machen. Und das haben wir dann gemacht.
Ja, cool.
Ganz spontan.
Cool. Wie hat sich das dann so entwickelt, dass es jetzt so professionell geworden ist irgendwie?
Oh, das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Ich bin, ich habe zu den Zeiten, wo ich angefangen habe, war ich selber noch an der Uni und habe gerade an meiner Doktorarbeit gearbeitet und in einem ganz anderen Fach, was absolut gar nichts mit Drag zu tun hatte, nicht mal ansatzweise. Ich habe eigentlich ursprünglich Biologie studiert und saß dann an meiner Doktorarbeit in Epidemiologie, das war dann noch zu Covid-Zeiten und habe schon währenddessen gemerkt, das war nicht das Richtige für mich. Ich war sehr unglücklich mit dem, was ich gemacht habe. Ich hatte keine wirkliche Freude dran. Ich habe es halt gemacht, weil man das nach dem Studium so macht. Wenn man Naturwissenschaften studiert hat, dann wird so eine Doktorarbeit meistens vorausgesetzt. Und dann habe ich mit Drag angefangen und habe so richtig gemerkt, wow, okay, das ist tatsächlich was, wofür ich brenne. Ich habe auch sehr viel Vergangenheit im Theater. Ich habe, seit ich ein Kind bin, Theater gespielt und habe da irgendwie schon immer so meine Passion gesehen, aber das dann irgendwie so der Vernunft willen beiseite geschoben. Und so habe ich dann so richtig gemerkt, oh scheiße, das ist genau das eigentlich, was ich machen will. Das ist das, wofür ich brenne. Das ist das, was mich glücklich macht. Und naja, habe dann irgendwann beschlossen, meinen Doktor an den Nagel zu hängen. Habe die Doktorarbeit nie abgeschlossen und mich völlig darauf konzentriert, das zu machen, was ich jetzt tue. Also in bunten Klamotten auf einer Bühne rumspringen. Hurra!
Ja, dann apropos bunte Klamotten. Hast du denn so ein bisschen so einen bestimmten eigenen Stil? Wir haben uns eh so ein bisschen gefragt, was es da so für verschiedene Stile gibt. Hast du da Vorbilder? Gibt es da auch bestimmte so irgendwie Trends?
Also ich denke, jeder Drag-Künstler, jede Drag-Künstlerin legt irgendwann so einen gewissen eigenen Stil wirklich fest, auch für die zu dem eigenen Drag-Charakter passt. Mein Drag-Stil ist sehr klar inspiriert von, ja tatsächlich von so Cartoons, von Comics, von Anime, so ein bisschen Pop-Art, alles was in die Richtung geht. Ich wollte einen Charakter erschaffen, der ganz klar unnatürlich ist, irgendwo, der so ein bisschen unterstützt, dass Drag einfach eine Kunstform ist, dass es Gender-Performance ist, die total drüber ist, die überzogen ist. Und so habe ich mich eben gerade von so Comics und Zeichentrickfilmen inspirieren lassen und so hat sich mein persönlicher Stil entwickelt. Das liegt auch mitunter daran, dass mir gerade so als neurodivergentes Kind, als ich groß geworden bin, häufig von anderen Kindern gesagt wurde, du verhältst dich wie eine Comicfigur, weil so habe ich halt gelernt, menschliches Verhalten irgendwie so natürlich wie möglich rüberzuspiegeln, was natürlich nicht gestimmt hat. Aber diese Kommentare, die sind irgendwie dieses, du verhältst dich wie so eine Comicfigur, sind irgendwie mit mir geblieben und so habe ich sie am Ende in meinen Charakter umgewandelt. Ja, und ich meine, natürlich gibt es viele absolut ikonische Drag-Kings da draußen, an denen man sich inspirieren kann. Ich meine, hier in Deutschland sind Künstler wie Alexander Cameltoe sehr bekannt, auch international sehr bekannt, eine absolute künstlerische Legende. International wie gibt es Drag-Kings wie Landon Sider und Hugo Girl, die super bekannt sind und wirklich auch KünstlerInnen, die so viel für die Community tun und zu denen man heraufblicken kann. Aber natürlich ist es als Künstler immer so die eigene Motivation, was ganz Eigenes zu finden, um so seinen eigenen Fußabdruck in der Kunst und bei sich selbst vor allem zu hinterlassen.
Dein Name Horatio, der kommt ja aus Shakespeares Hamlet. Hast du da selber Special Interest mit Hamlet irgendwie oder fandest du es einfach eine gute Vorlage für ein Wortspiel, dann jetzt mit Horatio? Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, genau. Also der Name kommt aus dem Charakter Horatio aus Shakespeares Hamlet. Und ich bin so ein Theaterkind. Ich komm ursprünglich aus dem Theater. Ich habe, seit ich ein Kind bin, Theater gespielt. Und natürlich wird man da früher oder später mit Shakespeare konfrontiert. Ironischerweise habe ich das Stück Hamlet selber nie aufgeführt. Ich fand es allerdings sehr cool. Und ein klein wenig inspiriert ist es eben von meiner besten Freundin, die ich zu Schulzeiten kennengelernt habe, die mit der ich jetzt seit 13 Jahre sind wir jetzt beste Freunde, und die hat damals Hamlet aufgeführt und das hat mich irgendwie immer so ein bisschen mitgenommen. Also sie hat selbst Hamlet gespielt, eine der besten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und so trage ich auch noch ein kleines Stück von ihr in mir drin, dadurch, dass ich selber Hamlet nie aufgeführt habe. Und natürlich ist Horatio auch ein klar sehr queer gelesener Charakter, auch wenn es ja offiziell nie bestätigt worden ist, aber wenn man das Stück kennt, dann weiß man, dass dieser Charakter zum einen ein sehr queer gelesener Charakter ist, und ich fand es auf der anderen Seite auch so spannend, weil Horatio der einzige Charakter ist, der Hamlet überlebt, der praktisch, weil er sich um seinen eigenen Kram kümmert und seinem queeren Lebensweg geht, ich nenne das jetzt einfach mal so, am Ende als einziger Überlebender rausgeht. Und das fand ich cool. Und natürlich, auch das Wortspiel hat natürlich auch mit reingefüttert, weil ich das cool fand.
Ja, cool. Unterstützen deine Freunde dich auch bei deinem Drag? Beziehungsweise, ich denke mal, wenn man in der Community dann ankommt, findet man auch dort selber nochmal neue Freunde. Hast du eine Drag-Familie, also einen Drag-Mom oder einen Drag-Dad? Beziehungsweise gibt es überhaupt Drag-Dads? Ich kenne das immer nur als Drag-Mom.
Oh ja. Also ja, es gibt auf jeden Fall Drag-Dads, aber ich persönlich habe tatsächlich eine Drag-Mom. Also ich wurde von meiner Drag-Mom Pearl Faction hier in Hannover großgezogen. Die hat mich damals, als ich ganz neu angefangen hat, unter ihre Flügel genommen. Und das Süße ist dabei, dass wir beide zusammen unsere Transition machen. Also sie ist eine Transfrau, ich bin ein Transmann, und deswegen und haben da so unsere kleine T4T-Drag-Family am Start und unterstützen uns da gegenseitig. Und das ist richtig wholesome.
Voll schön. Ja, dazu habe ich auch noch eine Frage, inwiefern, also du hast es jetzt ja schon angedeutet, aber ist es so auch empowernd, dieses Auftreten auch als Drag-King und die ganzen Performances?
Absolut. Also die meisten Leute, die in Drag auftreten, ich meine, klar, Drag ist Gender Performance, also steckt immer irgendwo so eigene Gender Expression und wie wir uns selbst sehen in unseren Drag-Charakteren auch mit. Ich denke auch immer, dass die meisten Leute, die in Drag performen, das aus der Liebe zum Gender machen und zu Gender Performance ganz im Allgemeinen. Und es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Empowerndes. Also mir hat es damals auch mit noch mehr Rückhalt gegeben, zu mir selbst und meiner Transidentität einzustehen, weil ich mich so auch ausprobieren konnte. Und ich denke, viele Leute in Drag machen das so. Also viele KünstlerInnen, die in Drag performen. Manche natürlich nicht, aber da ist es trotzdem immer noch irgendwo so eine Liebe zu Gender Performance und sich auszuprobieren.
Ja. Dann ist die Drag-Community da auch offen, weil ich mitbekommen habe leider schon, dass es in der queeren Community ja leider doch immer wieder Menschen gibt, die gerade Transpersonen gegenüber nicht so offen sind. Ist da die Drag-Community anders, beziehungsweise hast du da eher positive Erfahrungen bisher machen können oder gibt es da leider auch noch Schwierigkeiten?
Ja, also ja, du hast vollkommen recht. Gerade auch in der queeren Community kriegen wir viel Transphobie mit, auch interne Probleme. Und das ist natürlich echt scheiße. Das sind vor allem auch dieselben Probleme, die wir ja also als queere Community seit Urzeiten der queeren Community mit uns führen. Das ist irgendwie, wir führen dieselben Debatten seit den 60er Jahren, dass Transpersonen Teil der queeren Community sind. Und dass sich immer wieder andere queere Menschen dagegen stellen, sagen, wir wollen aber mit den Leuten nichts zu tun haben, weil die zu auffällig sind. Und solche Kommentare, das tut natürlich weh und ist vor allem absoluter Bullshit. Also im Allgemeinen ist die Drag-Community natürlich irgendwie sehr, sehr offen auch gegenüber Transpersonen, weil auch vielen ist bewusst, dass Drag schon immer ein, ich sag mal, ein Sport war, der Transpersonen gehört hat. Also wir haben das erfunden, er kommt aus der Trans-Community. Allerdings heißt das nicht, dass es völlig unfehlbar ist. Also auch in der Drag-Community gibt es natürlich interne Streits und immer mal wieder Probleme. Und gerade auch als marginalisierte Person in der Drag-Community hat man es teilweise trotzdem schwerer Auftritte zu bekommen. Und ja, also gerade unter den Drag-Kings, gerade unter AFAB-Performern, sage ich jetzt mal, gerade auch mit mehrfach marginalisierten Menschen ist es teilweise trotzdem schwieriger Auftritte zu bekommen. Also es ist ein gesellschaftliches Phänomen, ne? Also, dass diese, sage ich jetzt mal, diese Diskriminierungen nicht aufhören, nur weil man irgendeiner Gruppe angehört, die angeblich mehr tolerant ist.
Finde ich schon noch ein bisschen traurig, gerade in dem Kontext. Also ich bin
Ja.
generell, das ist nicht schön,
Ja.
aber
Ja, es ist wirklich, es ist ziemlich kacke.
ist
Und
es.
gerade wir Drag-Kings versuchen da auch immer, wir kämpfen da teilweise echt an vielen Stellen immer noch sehr hart um Anerkennung. Und viele Drag-Shows buchen nach wie vor keine Drag Kings oder maximal so einen als Token. Und das ist auch ein Problem, was wir nach wie vor haben. Also, das ist uncool. Oder teilweise, dass halt auch Trans-PerformerInnen vorgeworfen wird, sie haben es ja leichter in Drag und deswegen sollten sie das ja eigentlich nicht machen, was Blödsinn ist, weil Drag aus der Trans-Community kommt. Aber das ist vielen Leuten heutzutage nicht mehr bewusst, weil die ihre eigene Geschichte nicht gelernt haben.
Das wäre auch eine von unseren Fragen jetzt tatsächlich auch gewesen, auch das auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerade so durch RuPaul's Drag Race. Ich weiß, wenn man das erwähnt, ist manchmal immer so ein bisschen so, RuPaul's Drag Race. Was würdest du dir wünschen für Drag Kings? Weil zum einen ist es natürlich schön, wenn man die generell besser integriert, aber vielleicht würde es sich ja auch anbieten, ein größeres Angebot speziell nur für Drag Kings zu schaffen, dass ihr da quasi was Gleichwertiges habt neben den Drag Queens. Was hast du dir da schon mal ein bisschen was überlegt? Was könnte man da ändern?
Also tatsächlich gibt es seit diesem Jahr, seit 2025, auch eine Art Drag King-Äquivalent zu RuPaul's Drag Race. Die Show heißt King of Drag und ist hatte dieses Jahr ihre erste Staffel in den USA und die ist richtig, richtig toll. Oh Gott, absolute Liebe. Also es gibt so eine Art Äquivalent jetzt seit allerneuestem, wo wir als Community natürlich uns unglaublich drüber freuen. Es ist auch eine richtig tolle Serie geworden. Klar, es wäre toll, wenn es mehr Möglichkeiten auch für Drag Kings gäbe. Idealerweise, wenn wir irgendwie in die Zukunft blicken oder auch in unsere Gegenwart, ist ja diese Trennung nach binären Gendern in der Gender-Performance ergibt gar keinen Sinn. Also warum? Warum sollten wir das irgendwie aufteilen? Allerdings, da wir immer noch Probleme haben, auch interne Probleme, was irgendwie Ausgrenzung und solche Sachen angeht, wäre es natürlich gut, irgendwie gerade das Angebot für Drag Kings, aber auch für Drag Things, Drag Creatures, alles, was sozusagen alternativer Drag ist, wenn wir das mehr unterstützen würden. An vielen Stellen, also es gibt viele Shows, viele Communities, die sich da wirklich sehr viel Mühe geben und das ist richtig, richtig toll. Allerdings an anderen Stellen ist es halt auch mal wichtig, dann zu sehen, dass wir als Drag Kings oder alternative Drag-PerformerInnen nicht nur irgendwie ein Token sind, der als Einzelperson dazu gebucht wird und dann wird dann der Diversity-Stempel draufgeklatscht. Also so funktioniert das nämlich auch nicht. Es wäre gut, wenn das Ganze wirklich als egalitäres Ding gesehen würde, dass wir genauso valide sind wie Drag-Queens und auch als genauso wichtiger Teil der Community da gesehen werden. Und idealerweise, dass das Ganze komplett integriert wird. Also eben, also für mich persönlich denke ich, so diese absolute Trennung dazwischen ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber ja, solange es noch keine Egalität zwischen den Gruppen gibt, müssen wir uns natürlich dafür einsetzen, dass gerade Drag-Kings mehr unterstützt werden.
Du hast jetzt gerade schon gespro davon gesprochen, dass diese Show aus Amerika kommt, also wahrscheinlich aus den USA. was würdest du sagen, wie unterscheidet sich vielleicht diese Drag-Szene von dort, von der in Deutschland oder vielleicht auch Europa? Ich weiß nicht genau, wie da Unterschiede sind.
Also historisch gewachsen ist das ja auch wirklich ein interessantes Thema, weil US-Drag ja auch wirklich kommt ja zum einen aus dem Ballroom und hat dadurch eher kulturell so ein bisschen auch andere Foki. Das ist allerdings spezifisch bei Drag Kings, würde ich sagen, ist der Unterschied zu den USA gar nicht so groß. Also klar, man hat natürlich irgendwie nochmal ein bisschen einen anderen Fokus, aber generell merke ich, also gerade als ich King of Drag geschaut habe, dachte ich, wow, da die Drag-Community dort scheint unsere auch echt ähnlich zu sein. Dass auch gerade Drag-Kings in der Community, wir gehen sehr liebevoll miteinander um. Wir haben uns total gerne, also in den allermeisten Fällen verstehen wir uns sehr gut und rotten uns immer so direkt zusammen und sind da so eine richtige Freundesgruppe praktisch. Wenn man sich vielleicht nicht persönlich kennt, dann ist es trotzdem immer so ein automatisches Verständnis. Es ist so wie dieses Spider-Man-Meme, wo man sich so... muss ich so alle angucken und sind so, ah, Drag Kings, hurra. Das ist natürlich richtig gut. Klar, in Deutschland ist es halt auch so, also was ich halt auch vor allem merke, in Deutschland und Europa allgemein, ich kenne eigentlich so gut wie niemanden, die halt praktisch Drag als Hauptberuf haben. Das funktioniert nicht, wir haben nicht genug künstlerische Förderung dafür, wir haben alle nicht genug Geld, die meisten von uns machen das irgendwie als Hobby nebenher, um sich halt irgendwie zusätzlich, ne, und müssen zusätzlich auf jeden Fall Geld verdienen. In den USA ist es teilweise, wenn man sehr, sehr erfolgreich damit ist, auf jeden Fall möglich, davon zu leben, weil das System einfach anders funktioniert. Und hier ist das unglücklicherweise nicht der Fall. Wir verdienen viel zu wenig für Shows, wir machen viel zu wenig irgendwie Einnahmen, es gibt viel zu wenig künstlerische Förderung und ja, das ist schade, weil wir alle extrem viel Arbeit in unseren Drag stecken, in unsere Kunst und weil das auch teuer ist natürlich, ne, ist klar. Von Kostümen bis über Perücken und Make-up und alles, was wir machen und auch die Zeit und Energie, die wir da reinstecken, dass die eigentlich fair kompensiert werden sollte, das wäre schön, aber wird es leider nicht.
Wie lange brauchst du denn von so einer Idee für eine Drag-Nummer, bis du dann mit der Performance auf der Bühne stehst? Also kommt es da so eine Sekunde und dann sitzt du da direkt dran und arbeitest dein Konzept aus oder nimmst du dir da explizite Zeiten dafür? Wie funktioniert das?
Also, das ist sehr unterschiedlich. Bei mir ist es meistens so, dass gerade so Inspiration ganz random anfängt. So, ich habe irgendeine Idee, die vielleicht von irgendwas inspiriert ist, was ich vielleicht irgendwo gesehen habe oder einfach nur, ich irgendwie liege nachts wach, kann ich einschlafen, auf einmal kommt so ein zündendes Ohr. Weißt du, was lustig wäre? Also und so fangen meistens irgendwelche Ideen bei mir an. So, oh, was ist das Dämlichste, was ich mit dieser Idee machen könnte und so. Also ich mache sehr gern Comedy und deswegen geht es dann häufig in so eine Richtung. Und wie lange es dann zur Umsetzung dauert, ist sehr, sehr unterschiedlich. Meistens von der Idee entwickle ich erstmal ein Gesamtkonzept. Was brauche ich dafür? Was brauche ich für Kostüme? Was vielleicht für Musik? Was für Choreografien? Was ich alles irgendwie einbauen will, was für eine Story ich überhaupt erzählen will. Also häufig ist so ein Drag-Act zusammengesetzt aus eben einer Geschichte, die man erzählt, dann vielleicht noch eine Message, die man rüberbringen will, dann ein Konzept, was ausgearbeitet werden will. Und dementsprechend ist es auch sehr unterschiedlich, wie lang das Ganze dauert. Manche sind sehr simpel durchzuführen und andere natürlich sehr komplex. Ich persönlich bin bei solchen Sachen immer sehr perfektionistisch und versuche dann, das Ganze so abgerundet wie möglich zu präsentieren. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch schon auf die Bühne gegangen bin mit, sage ich mal, einem Konzept, was vielleicht noch nicht 100% ausgereift war, aber einfach, um es mal auszutesten. Man kann ja Shows immer wieder aufführen und so kriegt man auch Feedback. Dadurch, dass man eben damit auf der Bühne steht, man sieht, das kommt beim Publikum gut an, was vielleicht nicht. Und so kann man das Ganze dann nochmal adjustieren und nochmal verändern und nochmal neu aufführen. Und ja, da ich selber meine gesamten Kostüme selbst mache, ist das natürlich das, was am Ende am aufwendigsten ist. Das dauert teilweise, also ich habe schon wochenlang an einem einzigen Kostüm gesessen. Manche brauchen weniger und dann ist es in ein paar Tagen fertig. Aber dazu kommt dann natürlich immer noch Choreos einstudieren, sich ein Gesamtkonzept überlegen. Ich stehe so oft in meinem Zimmer vorm Spiegel und übe irgendwelche Sachen ein und starre mich dabei an, um zu schauen, wie es aussieht oder filme mich manchmal selbst, um dann zu gucken, wie das rüberkommt, gerade wie ich mich bewege, wie Sachen aussehen. Da kommt mir natürlich dann meine Theatervergangenheit zunutze. Aber ja, es ist sehr unterschiedlich. Also von einer Woche bis 6 Wochen dauert es teilweise schon. Das ist, ja, je nachdem, wie viel Aufwand man auch reinstecken möchte.
Und wie lange brauchst du, um dein ganzes Make-up und die Kleidung und das fertig zu machen?
Ja, so vor der Show brauche ich ungefähr 2-2,5 Stunden, um mich zu schminken. Und dann geht's los.
Cool.
Ja, wir hatten da letzte eine Band zu Gast und die haben als Merch-Item ein T-Shirt, wo sie selber so kleine Glitzersteinchen von Hand aufkleben. Und die haben dann gesagt, ja, die brauchen dann eine Stunde für jedes T-Shirt. Ja. Deswegen haben sie auch erst 6 oder 7 verkauft. Da musste ich direkt auch an die Drag-Community und meine Freunde aus der Drag-Community denken, die auch stundenlang dann da manchmal da sitzen und alles bedazzeln mit so kleinen Steinchen oder mit Pappmaché irgendwelche Bauten für ihren Auftritt bauen. Also da ist ja schon immer sehr viel Arbeit dahinter auch.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Sachen mit Strasssteinen versetzen. Mein persönlicher Albtraum, aber es sieht einfach immer so gut aus, wenn alles glitzert. Also ich habe auch schon meinen Rücken hart kaputt gemacht, wenn ich tagelang über irgendwelchen Kleidungsstücken gehangen habe und die mit so Strasssteinen versehen habe. Da verliert man wirklich seine allerletzten Gehirnzellen bei. Aber es ist so wert, weil es am Ende so schön glitzert. Es ist richtig toll. Oder ja, eben auch gerade so große Kostüme. Ich selber mache auch sehr gerne irgendwelche großen Kostüme, teilweise aus Schaumstoff, Pappmaché und irgendwie LEDs zusammengeschraubt. Es dauert dann teilweise echt Wochen, bis alles auch getrocknet ist und man immer wieder in Lagen arbeiten muss. Aber das ist es wert. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Ja, es ist sehr viel Arbeit, aber es macht auch extrem viel Spaß. Also wenn man sowas gerne macht, dann ist es den Frust und die Zeit und die Energie auf jeden Fall wert.
Dann ist so eine gewisse eine gewisse Begabung zum Basteln sollte schon vorhanden sein. So sagt man es mal so, oder?
Ja, also das hilft, aber man kann auch alles lernen. Also ich hatte absolut keinerlei Ahnung, auch wie man näht oder sonst was, bevor ich mit Drag angefangen habe. Und ich habe mir das eigentlich eher, ja, so Learning by Doing mäßig selbst beigebracht, indem ich einfach Sachen ausprobiert habe. Da ist keinerlei Struktur oder Lernen oder sonst was dahinter. Ich dachte, naja, ich mache einfach mal und guck mal, was dabei rauskommt. Manchmal hat es gut funktioniert, manchmal nicht. Dann fange ich halt wieder von vorne an. Aber so lernt man auch Sachen. Je mehr man solche Dinge macht, desto mehr Ideen hat man auch, wie man Dinge, so gerade so Kostüme, wie man sowas durchführen kann. Also durch Kreativität wächst Kreativität, indem man einfach, ja, sich selber keinen Riegel vorschiebt, sondern halt sagt, ich mach einfach mal und guck mal, was dabei rauskommt.
Ich habe noch mal so eine Frage konkret zu Auftritten. Also wenn du auftrittst, gibt es irgendwie so bestimmte Reaktionen, die oft kommen? Oder ist es irgendwie, also so ein bisschen du-spezifisch? Oder ist es mehr so, ja, es ist halt so irgendwie, wenn man als Drag King auftritt?
Spezifische Reaktion, also auf mich spezifisch, also ich bilde mir auf jeden Fall ein, dass es bei den Leuten gut ankommt, was ich mache. Ich glaube, da darf man sich auch reinlehnen. Als Künstler muss man natürlich irgendwo ein bisschen zu einem gewissen Maß immer von sich selbst überzeugt sein. Es kommt häufig, also was heißt häufig, aber es kommt schon hin und wieder immer noch die Reaktion, ach, ich wusste gar nicht, dass Drag Kings auch existieren. So Drag Queens kenne ich ja, aber Drag Kings, wow, du bist der erste Drag King, den ich getroffen habe. Und ich denke mir so, also valide, das zu denken. Aber eigentlich gibt es doch perfekt Sinn, wenn es Drag Queens gibt, dass es auch ein Gegenstück dazu gibt. Das ist natürlich ein Kommentar, den man häufig hört, aber meistens ist es sehr positiv. Also es ist nicht im Sinne von, oh, ich finde blöd, was du machst, sondern eher so, wow, eigentlich ergibt es ja voll Sinn, dass Drag Kings existieren. Jetzt habe ich das auch mal gesehen. Das ist ja klasse. Ja, also ich hoffe zumindest, dass mit meinen Shows ich die Leute zum Lachen bringe. Und das ist meistens das, was mein Ziel ist. Und meistens funktioniert das auch.
Kannst du dich irgendwie an einen bestimmten Auftritt erinnern, der irgendwie eher besonders war oder dich irgendwie berührt hat oder so?
Da muss ich jetzt erstmal in meiner Erinnerung rumkramen. Was besonders schön ist, ist vielleicht nicht auf einen spezifischen Auftritt bezogen, aber was echt schön ist, dass bei manchen Auftritten auch nach der Show eben Menschen zu einem kommen, die auf so eine persönliche Art und Weise davon berührt waren. Jetzt nicht vielleicht ganz konkret mit dem, was ich auf der Bühne gemacht habe, sondern einfach so dieses, okay, wir zeigen hier Gender Performance und das geht irgendwo unter die Haut. Das ist was ganz Schönes. Also es passiert gar nicht so selten, dass dann Menschen mir nach einer Show so ihre halbe Lebensgeschichte erzählen und ihre persönliche Beziehung zu Gender und zu dem, was sie da vielleicht gerade durchmachen, wo ich als Transperson natürlich auch sehr hart relaten kann und sich darüber austauschen möchten. Und das ist eigentlich total, also ich finde das total schön und auch sehr berührend, wenn dann Menschen das auf so eine persönliche Art und Weise mitnehmen. Das ist echt, immer wieder was ganz Besonderes, weil ich denke mir so, gerade weil ich so viel Comedy mache, okay, ist das jetzt so persönlich? Ich weiß es nicht, aber offenbar ja doch. Also offenbar löst es echt auch so positive Dinge in Menschen aus, dass das immer wieder dazu kommt, dass sie sich dann dazu austauschen möchten. Und das finde ich super schön.
Hast du denn so bestimmte Themen, die du immer wieder ansprichst oder die dich halt besonders, also die du besonders gern rüberbringen möchtest im Publikum?
Klar, ich als Transperson bringe natürlich am liebsten was auf die Bühne, was auch genau das zeigt. Also Transidentität, Transjoy, also ich verbinde das immer sehr viel mit sehr viel Freude, dass ich den Menschen zeige, hey, ich bin hier als offene Transperson auf der Bühne, so sieht ein Transkörper aus, das ist eine Transperson und das gehört hier auch dazu. Also gerade diese Freude darüber zu bringen, über so als Gegenstück zu dem ganzen Hass und dem ganzen, der ganzen Trauer und dem ganzen Scheiß, den wir im Alltag durchmachen müssen, ist es mir halt auch einfach sehr wichtig, auf der Bühne zu zeigen, hey, ich bin hier, ich bin glücklich und ich bin stolz auf das, auf was ich bin und wo ich hergekommen bin.
Du hast ja vorhin gesagt, dass Drag für dich auch immer ein Stück weit politisch ist, beziehungsweise
ja.
Machst du dann auch Arbeiten neben deinem Drag, die politisch ist, oder ist Drag und dein Aktivismus an sich, sage ich jetzt mal, gehört es für dich so zusammen?
Also für mich gehört es sehr hart zusammen, auf jeden Fall. Ich meine, ich mache ja auch in Drag politische Arbeit, wie zum Beispiel hier diesen Vortrag in Tübingen, den ich gehalten habe, wo ihr dabei wart. Wo es gerade um Transgeschichte, um Drag-Geschichte ging, weil das ist Aufklärungsarbeit, das ist ein wichtiger Teil davon. Ich gebe auch viele Workshops von Gender Empowerment bis halt wirklich so Diversity-Workshops, wo Menschen über Diversity, Inklusion, Equity und solche Sachen lernen können und ich das mit meinem Drag verbinde, wo Menschen praktisch über verschiedene Gender-Identitäten lernen können, indem sie selbst Drag ausprobieren, dass sie Empathie gegenüber verschiedenen Geschlechtern lernen, beziehungsweise auch anfangen zu reflektieren, oh wow, wenn ich jetzt gerade mich als ein anderes Gender verkleide und mich so bewege, dann verhalte ich mich auf einmal ganz anders. Was macht das mit mir? Was für Machtstrukturen sind das, die ich vielleicht hinterfragen sollte? Also solche Arbeit mache ich viel und das finde ich auch super wichtig. Und klar, also selbst out of drag bin ich auch politisch aktiv. Ich bin zum Beispiel hier in Hannover ehrenamtlich, arbeite ich bei der AIDS-Hilfe. Und ja, versuche mich politisch zu engagieren, auch out of drag, wenn ich dann mal Zeit dafür habe. Allerdings frisst mein Drag natürlich sehr, sehr viel Zeit und Energie auf.
Genau, du hast es gerade davon gesprochen. Du warst nämlich in der Trans Awareness Week in Tübingen und hattest da eben einen Vortrag gehalten zur Geschichte. Und hattest auch darüber gesprochen, dass es eben keine neue Erscheinung ist, das Thema, was ja irgendwie von manchen Leuten oder vielleicht auch von manchen Medien so ein bisschen so dargestellt wird, als wäre das irgendwie auf einmal so ein Ding. Magst du vielleicht einfach so irgendwie, ich weiß nicht, so einen kleinen, kurzen Überblick, wenn das möglich ist, geben? Vielleicht auch ein paar Beispiele, die du hattest in deinem Vortrag, nochmal so kurz erwähnen aus der Geschichte.
Mhm. Also gerade verschiedene Transidentitäten sind definitiv kein neumodisches Phänomen. Mhm. Es ist natürlich heute, weswegen das immer so als modernes Internet-Ding dargestellt wird, es ist natürlich heute gerade durch Globalisierung und das Internet viel leichter für Transpersonen, sich gegenseitig zu finden und auszutauschen. Deswegen ist es präsenter, aber definitiv nicht weniger real oder, das ist das falsche Wort, so, aber es hat schon immer existiert. In unserer Geschichte gibt es so viele Beispiele von Transpersonen, aber auch kulturell, also in fast jeder Kultur werden teilweise verschiedene Geschlechter definitiv anerkannt und existieren da auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Also es ist nicht so, als wäre das irgendwie was Neues, was bei uns dazugekommen ist, was in den letzten Jahren irgendwie erschienen ist. Es gibt in so vielen Kulturen weltweit, gibt es teilweise wirklich komplett anerkannte dritte Geschlechter, vierte Geschlechter, fünfte Geschlechter. Also berühmte Beispiele dafür sind zum Beispiel die Hijra in Indien oder die Khanith im Oman. Wir haben die Bisu in Indonesien. Also es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass es eben verschiedene Geschlechter gibt. Menschen, die sich komplett außerhalb von männlich und weiblich identifizieren, also so wirklich als komplett eigenes Ding. Sowas, was wir bei uns so als nicht-binär zum Beispiel bezeichnen würden, aber auch ganz eigene Identitäten, die, sage ich jetzt mal, in unserer westlichen Gesellschaft dann als Transfrauen oder Transmänner bezeichnet werden würden, aber die teilweise sich auch trotzdem als komplett eigenes Geschlecht sehen. Also Gender ist immer etwas, was sehr kulturell geprägt ist und dementsprechend auch was, was sich in jeder Kultur irgendwie anders verhält, weil unsere Identität mit unserem Gender so stark zusammenhängt, dass es zu vereinfacht ist zu sagen, ja, das alles, was in unterschiedlichen Kulturen als eigene Geschlechter existiert, ist jetzt genau das, was wir als trans bezeichnen würden. Das ist immer etwas, was deutlich komplexer ist als das, eben weil es so eng mit unserer Identität zusammenhängt. Auch in der Geschichte gibt es so viel, auch wirklich dokumentierte Transpersonen seit dem alten Ägypten, seit dem Römischen Reich, wo Menschen dokumentiert sind, die definitiv nicht das Gender gelebt haben, als dass ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und auch in unserer näheren Geschichte. Ich meine, die erste Person, der erste Transmann, der eine geschlechtsangleichende OP bekommen hat, das war 1906, by the way, also wirklich fast 120 Jahre her. Oh Gott, habe ich das jetzt richtig gerechnet?
Mhm, ja.
Ja. das war ein Transmann hier in Deutschland. Also der hat die erste genderangleichende OP bekommen und das ist 120 Jahre her. Also auch das ist kein neuer Fall, sondern etwas, was schon immer stattgefunden hat. Natürlich wurden viele dieser Dokumentationen damals dann von den Nazis verbrannt und vernichtet. Mhm. Aber zum Glück konnte man heutzutage da wieder viele Dinge aufarbeiten.
Ich finde es auch immer so krass, weil das ist halt so, wie du sagst, es gibt diese ganzen Dokumente in der Geschichte, Belege, Beispiele. Es wird halt einfach nicht irgendwie verbreitet. Also die Leute wissen es halt trotzdem nicht. Es wird nicht irgendwie irgendwo erzählt. Es hat keinen Platz jetzt im Geschichtsunterricht in der Schule oder auch im Studium eigentlich nicht. Also außer man macht das irgendwie Gender Studies oder die Uni ist total drin oder so. Aber das finde ich halt schon dann irgendwie immer ein bisschen schockierend und ist ja irgendwie klar, wenn die Leute nicht aufgeklärt werden, wenn das nicht so in dem allgemeinen Wissen ist, dann stehen halt Leute da und sagen, es gibt auch Drag Kings. Oder ich meine, manche Leute stehen vielleicht und sagen, es gibt da mehrere Geschlechter. Ich meine, das ist jetzt inzwischen vielleicht schon ein bisschen angekommen bei allen, aber halt so, das ist irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen so das, was da irgendwie einfach total fehlt in der Gesellschaft.
Ja, total. Und das ist eigentlich so schade. Ich meine, wenn wir uns sowas wie Drag Kings angucken, wo jetzt so langsam Leute lernen, dass die existieren, streng genommen gehen Drag Kings auf die Tang-Dynastie in China zurück. Das war von 618 bis 906, glaube ich. Also so alt ist Gender Performance. Das sind so eine der ersten Dokumentationen davon, dass eben Menschen auf der Bühne ein anderes Gender dargestellt haben, als sie selbst hatten zum Beispiel. Also so alt ist das. Und jetzt so langsam kommt dieses Wissen an, dass es das gibt, ist irgendwo echt witzig. Aber ja, da haben wir natürlich auch historisch gesehen, da ist ziemlich viel natürlich schiefgelaufen, gerade dadurch, dass so viel Information, gerade zu queeren Lebensrealitäten, eben von den Nazis komplett vernichtet wurden. Ja. So, ihr kennt bestimmt die Geschichten vom Institut für Sexualwissenschaften, von Magnus Hirschfeld, so während der späten Weimarer Republik. Also auch das sind ja alles Sachen, die aktiv zerstört wurden. Also es ist nicht nur Ignoranz an der Stelle, also Unwissen, sondern halt wirklich aktive Vernichtung von diesem Wissen, was wir jetzt wieder aufarbeiten müssen.
Ja, voll, da hast du voll recht. Ich wollte nochmal zurückkommen zu Horatio und dir selber. Wie ist das denn für dich? Ist dieser Charakter, ist diese Persönlichkeit so ganz abgetrennt von deiner eigenen oder hast du das Gefühl, er fährt manchmal so ein bisschen auf dich ab?
Ja, die Frage kriege ich häufiger. Also ja, natürlich ist irgendwo ein Teil von mir ist Horatio. Auf jeden Fall gibt es da Überschneidungen. Allerdings habe ich mir damals, als ich mir diesen Charakter praktisch überlegt habe, wollte ich auch absichtlich einen Charakter, der was ganz Eigenes ist. Ich wollte es nicht zu sehr mit meiner eigenen Identität verbinden. Auch gerade ich als Transperson wollte halt nicht, wenn ich dann Gender-Performance mache, keinen Charakter erschaffen, der so eng an mir dran ist, dass es an irgendeinem Punkt mir eventuell Dysphorie geben könnte. Weil gerade wenn man sich ich befinde mich gerade in meiner Transition und wollte dann praktisch nicht zu sehr auf der Bühne mich selbst darstellen. Auch unter anderem als Selbstschutz in einer gewissen Weise. Also das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber natürlich, wenn man Kunst macht, besonders wenn man Performance-Kunst macht, ist man immer der Kritik von anderen Menschen ausgesetzt. Menschen mögen, was man macht, manche Menschen mögen nicht, was man macht. Und wenn man also einen Drag-Charakter hat, der praktisch eigentlich nur 100% man selbst ist, dann tendiert es sehr schnell dazu, dass sich jede Kritik wie eine persönliche Kritik anfühlt, wie eine Kritik am eigenen Charakter. Und damit wollte ich nicht umgehen. Also habe ich einen Charakter erschaffen, der irgendwo was Eigenes ist, damit ich eben Kritik als objektives Feedback sehen kann, mir daraus ziehen kann, was ich dann möchte. So, ich kann mir ja Kritik annehmen, ich muss es aber auch nicht. Aber um das Ganze, so eine gewisse emotionale Distanz auch irgendwie zu wahren, damit mich das mental nicht so sehr belastet, sage ich jetzt mal. Und außerdem, da ich eben aus dem Theater komme, ich habe wahnsinnig Spaß daran, neue Charaktere zu entwickeln. So, warum sollte ich, wenn ich mir jeden Charakter auf der ganzen Welt aussuchen kann, warum sollte ich dann den nehmen, der ich eh schon den ganzen Tag bin? Warum mir nicht was Neues erschaffen? Wo ist die Kreativität da drin? Also, da hatte ich auch einfach Lust drauf.
Voll.
Aber wenn du es gerade schon davon hattest, Drag-Performance, Trans-Sein, Aktivismus, das ist ja alles schon sehr mental fordernd. Was machst du denn da, um da so einen Ausgleich zu haben? Weil man muss natürlich auch auf sich selber achten, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, und man sollte natürlich gucken, dass man auch die mentale Gesundheit irgendwie bewahrt. Was machst du da als Ausgleich quasi?
Ja, das ist echt, da sprichst du was an, das ist echt so ein Thema. Aber ganz ehrlich, also ich meine, zum einen hatte ich jahrelang Therapie und bin sehr froh damit, weil ich da auch gelernt habe, also sage ich mal, für mich Grenzen zu setzen, mich emotional abzugrenzen, wenn es wirklich mir zu nah geht. Aber auf der anderen Seite kann auch eben diese persönliche Ebene ein ganz besonderes Feuer entfachen, da eben weiterzumachen. Ne? Also dadurch lässt man sich halt auch einfach nicht unterkriegen, wenn es die eigene Lebensrealität betrifft. Also klar ist das belastend an vielen Stellen und immer wieder aufgezeigt zu bekommen, wie wenig weit die Gesellschaft an manchen Stellen ist. Allerdings beflügelt mich das eher noch irgendwie da weiterzumachen. Irgendwo, ich habe auch einfach eine sehr, ich sage jetzt mal, grundpositive Lebenseinstellung, womit Therapie auch sehr beigeholfen hat, also keine Frage. Ja, wenn es gar nicht anders hilft, dann habe ich zum Glück den Support von meinen PartnerInnen, meinen FreundInnen und ganz lieben Menschen in meinem Umfeld, die sich mein Gejammer dann anhören dürfen.
Ja, also das ist, finde ich, wichtig, dass man solche Leute auch hat. Und ich denke auch mal, das ist natürlich Absolut. Das, was die Leute am Drag so schätzen, diese Community, die man sich dann aufbaut und die Menschen, die man dann hat, die einen auch unterstützen, wenn es mal schwieriger ist, und dass man sich auch gemeinsam dann gegen die Probleme stellen kann oder gewisse Menschen stellen kann, die sagen, hey, dich will ich hier nicht. Das ist das Schöne ja
auch. Ja, genau. Das ist auch das Gute, auch an der queeren Community ganz im Allgemeinen, dass halt auch wenn manche Dinge vielleicht schief laufen, doch an vielen Stellen wir echt auch guten Zusammenhalt haben und dass wir uns gegenseitig empowern und dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir uns lieb haben und füreinander da sind, das ist eben auch so ein wichtiger Teil der queeren Community ganz im Allgemeinen. Und darauf sollten wir uns auf jeden Fall konzentrieren, dass wir in erster Linie füreinander da sind und uns gegenseitig unterstützen.
Was findest du so am coolsten dran am Drag King sein? Was macht dir am meisten Spaß?
Oh, das ist schwierig, da nur einen Favoriten rauszusuchen. Ach, ich mag echt auch gut alles daran. Ich liebe mich in meinem Zimmer wochenlang einzuschließen und Kostüme zu basteln und hier wie so ein, ich fühle mich dann häufig wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein durchgeknallter Zauberer, der so in seinem Turm sitzt und an seiner Magie irgendwas zusammenbastelt oder so. Und dann halt nach irgendwie wochenlanger Arbeit aus der Versenkung aufzutauchen, so aus dem Nichts, und dann auf der Bühne zu stehen mit, hier, guck mal, ich hab was Neues. Und natürlich auch die Interaktion mit der Community, ne? Also ich lebe hauptsächlich dafür, dass ich irgendwie da mich in jeder Hinsicht kreativ austoben kann, auch wie vielschichtig Drag ist. Man kann immer so viele neue Sachen lernen, von irgendwie Kostümdesign über Make-up bis Tanzen, bis teilweise Gesang. Ich mach's nicht, aber umso besser für andere Leute, die das können. Das finde ich immer richtig toll. Irgendwie Stand-up-Comedy. Es ist einfach, also Drag ist so eine Kunstform, die extrem vielschichtig ist und extrem viele Sachen beinhaltet. Und ich möchte idealerweise so viel wie möglich davon wirklich selbst machen, weil ich dann praktisch mein eigenes Werk auch am Ende sehe. Wenn ich alles an einer Drag-Show, was ich geplant habe, auch wirklich selbst gemacht habe, eben von Kostüm bis Choreo bis Stand-up-Routine bis Perücke gestylt bis sonst irgendwas, dann ist das, was ich auf der Bühne präsentiere, 100% mein Werk. Und das ist was, egal wie gut oder schlecht es läuft, da kann man immer irgendwie mit Stolz drauf zurückblicken. So. Also, weil das habe ich selber geschaffen. Und das bringt mir sehr, sehr viel Freude, da einfach drauf zu gucken und zu sehen, wow, auch so rückblickend zu betrachten, okay, wow, in dem letzten Jahr habe ich mich so viel weiterentwickelt und so viele neue Dinge dazugelernt. Und in Zukunft werden da noch so viele Dinge kommen, die ich noch lernen kann, die ich verbessern kann, wo ich neue Dinge dazu lernen kann, neue Skills, neue Techniken. Und da hört der Spaß eigentlich nie auf. Also es gibt immer neue Dinge, die man da dazu lernen kann. Also für diesen künstlerischen Ausdruck, für diese Vielschichtigkeit davon, dafür lebe ich so richtig. Das macht mir extrem viel Freude.
Hattest du auch schon mal einen Fail auf der Bühne oder eine Panne oder irgendwie die Brücke ist weggeflogen oder die Musik hat nicht geklappt, ja. Die Drops fallen auseinander?
Sowas von. Also ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum, wenn man auf der Bühne steht, dass irgendwann Sachen schief laufen. Das Wichtigste ist, das mit Humor zu nehmen. Ich habe manchmal auf der Bühne, habe ich so diese komplette Selbstüberschätzung, dass wenn das Publikum richtig engagiert ist, dann denke ich mir, wow, ich kann alles. Aber das stimmt nicht und ich muss mir das immer wieder in Erinnerung ziehen. Aus irgendeinem Grund sagt mir hin und wieder mein Gehirn bei so Performances, ja, du kannst einen Spagat. Ich kann keinen Spagat. Ich tue mir immer weh. Es ist wirklich schlimm. Oder auch eine wundervolle Panne, die ich mal hatte, als ich im Schwutz in Berlin, bevor das zugemacht hat, rest in peace, als ich da mal aufgetreten bin, auch da, das Publikum war richtig engagiert und ich dachte, ja, auf jeden Fall mache ich in High Heels, in Vollkostüm irgendwie so eine Art Ratschlag-Überschlag und der hat auch funktioniert, allerdings habe ich nicht gesehen, dass ich zu nah an der Wand der Bühne stand und bin voll frontal in meinem Gesicht gegen die Wand geklatscht, rückwärts wieder auf den Boden gefallen, lag dann da wie so ein Käfer auf dem Rücken. Und was mache ich? Guck ins Publikum und ziehe so, weißt du, so ein Bein hoch. Tada! Das war geplant, das muss so sein. Das ist auch das Wichtigste auf der Bühne, wenn Sachen schief laufen. Tu einfach so, als wäre das genau geplant gewesen. Das sollte so sein. Und das ist Comedy. Das ist Kunst. So. Einfach überspielen und weitermachen. So muss es sein.
Hast du denn aktuell irgendwie was Neues in Aussicht, wo du gerade noch dran arbeitest?
Jetzt gerade, also ja, ich bin jetzt das kommende Wochenende, bin ich in Berlin bei einem Drag Brunch und die Woche darauf in Braunschweig bei so einer richtig cuten Winter-Drag-Show. Da werde ich jetzt, weil es jetzt auch kurzfristig ist, vermutlich Sachen machen, die ich schon mal aufgeführt habe, aber die sind gut und etabliert und die mag ich gerne, aber ich arbeite schon, geistig arbeite ich schon an irgendwie neuen Acts, die ich vorbereiten möchte, wo ich schon so ein paar Ideen habe. Ich möchte unbedingt ein Kostüm basteln, wo ich aussehe wie eine riesige Kellerassel, die sich auch in so einem Ball zusammenrollen kann. Aha. Und der Grund dafür ist, dass ich das einfach unglaublich witzig finde. Naja, aber das ist ein Kostüm, was, glaube ich, sehr, sehr kompliziert wird. Also das wird eher so ein Langzeitprojekt. Aber die Idee, mich als so Kellerassel auf der Bühne zusammenzurollen, dann so über die Bühne zu rollen, finde ich total witzig. Aber das ist noch genau, wie ich am Anfang erzählt habe, noch in diesem in den Startlöchern, sage ich jetzt mal, so das Konzept ist bisher, Kellerassel, find ich witzig, aber mehr ist da noch nicht, also das kommt dann noch mit der Zeit, was, in welche Richtung das geht und was für eine Geschichte ich mit der Kellerassel erzählen will, das wird dann noch schon irgendwann kommen.
Und wenn jetzt irgendwelche ZuhörerInnen irgendwie interessiert sind daran, was du eigentlich so machst, können die da, also die finde ich wahrscheinlich auf Insta und vielleicht auch noch woanders, genau. Magst du da mal durchgeben, was so die Adressen sind?
Ja, genau. Also mein Instagram ist Horatio.Belvedere, also Belvedere wie der Wodka, was ich witzig finde, weil ich habe polnische Vorfahren. Und Horatio, ja, wie der Hamlet-Charakter, nur mit einem E in der Mitte, so wie die Ho. Schwer zu beschreiben, ich sollte mir irgendwie bessere Sachen überlegen, dass ich das gut beschreiben kann. Genau, da kann man mich auf jeden Fall finden. Ich wollte eigentlich unbedingt meine eigene Website und einen YouTube-Kanal machen, aber irgendwie so soziale Medien finde ich wahnsinnig anstrengend. Ich sollte da mehr tun, weil es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Tool, gerade für KünstlerInnen, sich da auch zu vernetzen. Da können auch gute Sachen drüber passieren. Und ich bin noch ein bisschen zu faul dazu, aber ich sollte da mehr machen. Sobald ich einen YouTube-Kanal oder sowas habe, dann sag ich Bescheid. Dann wird es eh auf meinem Instagram verlinkt. Also hoffentlich finde ich da dann mal die Zeit für.
Cool. Ja, toll. Das war total spannend. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt und verfolgen mal auf Instagram, was du so machst und ob du irgendwann mal in ferner Zukunft wieder in der Nähe bist, im Ländle. Und genau.
Oh, ich hoffe doch. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Tübingen. Also ich muss sagen, es hat mir richtig gut da gefallen, auch wie herzlich ich aufgenommen wurde und wie viel Interesse dafür da war. Ich fand es wirklich so mausig. Also ich hoffe auch, dass ich mal nach Tübingen zurückkomme.
Cool. Ja, dann war es das mit Filmrasant und wir sind die Wüste Welle und laufen auf 96,6 Megahertz und ihr könnt uns auch online unter woeste-welle.de hören. An den Mikros waren heute
Maris,
Sulvey und unser Gast war
Horatio.
Schön, dann viel Spaß noch bei der letzten Musik und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.